herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Leaker Podcast. Heute mit dabei ist unser lieber Christian, intern aus unserer Softwareentwicklung. Und unser heutiges Thema wird sein, wie wir bei Leakcare ChatGPT seit nun fast einem Jahr nutzen und welche Entwicklungen wir hinsichtlich der Nutzung von ChatGPT in unserer Softwareentwicklung haben erleben dürfen und welche spannenden Dinge wir in der Zukunft weiter noch erwarten. Herzlich willkommen, Christian.
Hallihallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und zwar wäre es super, wenn wir zu Beginn einmal eine kleine Vorstellung von dir bekommen könnten. Du bist ja schon ganz, ganz, ganz lange bei uns bei Leakcare mit an Bord. Magst du einmal erzählen, wie deine Segelreise bei uns begann?
Oh ja, also mein Name ist Christian Bollmeier. Ich bin in der Tat schon 25 Jahre mit an Bord und seit 1999 im Unternehmen. Bin von Haus aus Volljurist, habe aber auch Rechtsinformatik studiert und bin verantwortlich für den gesamten technischen Bereich der Entwicklung, also von im Grunde also sämtliche Produkte, die wir hier entwickeln und einsetzen und die Technologien und Prozesse dazu. So viel vielleicht von mir an dieser Stelle.
Ja, danke schön. Wir wollen heute über ChatGPT reden als ein Beispiel von AI, die man im Unternehmenskontext einsetzen kann. Wir wollen natürlich explizit darüber sprechen, wie ChatGPT als Beispiel für AI auch in der Softwareentwicklung gerade spannend sein könnte. Magst du einmal dazu ein bisschen erzählen, welche Wahrnehmung du von dem Tool hast oder welche Funktionalitäten du denkst, besonders in der Softwareentwicklung spannend sein zu können und warum wir uns dem Thema überhaupt nähern, bevor wir jetzt in die Details einsteigen? Was bedeutet ChatGPT für dich als vor allen Dingen Softwareentwickler?
Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Gerade der Einsatz von KI ist ja in den letzten Jahren immer populärer geworden und hat aber nicht so wirklich Fortschritte gemacht. Und ChatGPT ist ein Vertreter der sogenannten Transformer-Architektur und die hat also einen bahnbrechenden, Impact gehabt auf die Nutzung von KI insgesamt. Das wird jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung inzwischen auch schon wissen. Insbesondere in der Softwareentwicklung interessiert uns natürlich sowas immer, weil wir State of the Art bleiben wollen, weil wir natürlich modernste Technologien einsetzen wollen und auch solche Ansätze eben ständig evaluieren. Und das war schon relativ früh, dass ich mich damit beschäftigt habe, auch privat schon. Es gab zunächst eine Beta-Phase, also ist vorgestellt worden, ich glaube im November 2021 und man konnte sich anmelden zu einem Beta-Programm. Ich selber habe keinen Zugang bekommen, aber ein Freund von mir und wir haben also das System zunächst erstmal überhaupt ausgetestet, was das ist. Und es war also ziemlich faszinierend, dass es sich im Unterschied zu allen anderen Systemen, die ich vorher so kannte, verhalten hat wie ein Mensch. Mit gewissen Einschränkungen noch gerade in der Beta-Phase hatte es noch sehr viele es hat noch sehr viel halluziniert und es hatte auch noch relativ wenig ethische Einschränkungen und wir haben natürlich die Grenzen getestet, will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, was wir da alles ausprobiert haben. Es war aber sehr vielversprechend und als dann die kommerzielle Version auf den Markt gekommen ist, haben wir das auch bei Leakcare nochmal evaluiert, im Praxiseinsatz hier in der Entwicklung ausprobiert, was können wir damit erreichen und sind jetzt nach einem Dreivierteljahr oder nach fast ein Jahr Einsatz sind wir eigentlich hellauf begeistert davon. Es kann viel mehr, als man erwartet hat und auch viel besser. Und es unterstützt uns in unserer täglichen Arbeit eigentlich wunderbar.
Ja, genau, was du sagst, finde ich nämlich auch total prima. Wir nutzen es nämlich jetzt in der gesamten Entwicklung und jeder hat ja auch einen eigenen Pro-Account, was ich ganz, ganz wichtig finde, damit jeder auch, unabhängig und auch ohne die Limitationen, was ein einzelner Account sonst bieten würde, wenn man den teilen müsste, ermöglicht. Wie genau nutzt ihr ChatGPT denn in der Entwicklung, um jetzt mal konkret zu werden? Oder wie habt ihr angefangen, es zu nutzen? Und vielleicht, was hat sich seitdem jetzt auch verändert? ChatGPT an sich hat sich ja auch etwas weiterentwickelt. Es gab ja jetzt auch eine neue Version vor einiger Zeit schon. Wie war da so die Entwicklung innerhalb unserer Entwicklung?
Genau, wir haben das zunächst erstmal ausprobiert. Und wie nähert man sich überhaupt so einem System? Man stellt ihm Aufgaben und guckt, was bei rauskommt. Und Ich habe das versucht mit verschiedenen Algorithmen. Gerade in der Softwareentwicklung ist es ja so, dass man mit Text zu tun hat. Und das ist etwas, was für ChatGPT und insbesondere für Transformer-Netzwerke besonders geeignet ist. Also die KI kann das sehr gut verarbeiten. Und der große Vorteil dabei ist auch, dass man die Ergebnisse unmittelbar verifizieren kann. Also es ist, wenn das System anfängt, irgendwas zu halluzinieren, findet man das sehr schnell raus, weil der Code, den es dann erzeugt oder analysiert hat, nicht mehr kompilierbar ist.
Kurzer Einhack. Halluzinieren nochmal kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht jetzt so die tiefen Experten sind, bedeutet? Also die meisten wissen es wahrscheinlich, ja, aber
ChatGPT ist ein System wie viele neuronale Netzwerke, das auf Heuristiken basiert, also auf Wahrscheinlichkeiten und auf Statistiken. Und der Transformer-Algorithmus macht im Prinzip etwas verblüffend Einfaches, abgesehen mal von den technischen Implikationen, die sich dann im Weiteren anschließen. Es versucht immer das nächste Wort anhand von statistischen Daten, die es ermittelt hat, zu generieren. Füttert das neuronale Netz wieder mit seiner Eingabe plus dem bisherigen Ergebnis, validiert das und so weiter in verschiedenen Schichten. Und dabei kann natürlich sein, dass diese Statistik auf eine Reise führt, die man eigentlich gar nicht will oder die auch keinen Sinn macht. Und das nennt man letzten Endes Halluzinieren. Es erfindet auch Dinge. Also es ist durchaus, je nachdem, wie sein Verarbeitungsweg so ist, durch die einzelnen Schichten, kann es auch durchaus Dinge sich ausdenken. Das war vor allen Dingen in der Beta-Phase noch sehr der Fall. Wir haben es damals überprüft, unter anderem an bestimmten Spezialgebieten aus der Informatik. Und da ist es dann, je mehr man ihn, ist ja ein iterativer Prozess, in dem man da arbeitet. Und wir haben zu bestimmten Spezialgebieten, also Publikationen zum Beispiel oder Belege auch für bestimmte Aussagen, die das System getroffen hat, uns ausgeben lassen und haben das dann validiert und hat sich herausgestellt, dass er zum Beispiel also Publikationen bestimmten Autoren einfach zugeschrieben hat, es gar nicht gab. Und solche Dinge, das ist natürlich etwas schlecht, also das grundsätzliche Problem ist immer die Verifizierbarkeit der Ergebnisse, die das System liefert. Das ist in der Softwareentwicklung deutlich besser als in anderen Szenarien. Und dass das tatsächlich auch stimmt, was er sagt. Und das war zu Anfang jedenfalls, also das war wirklich Wilde Westen noch in der Beta, deutlich schlechter als heute. Heute ist es eigentlich relativ zuverlässig. Ich kann das nur beurteilen für den Bereich der Entwicklung, weil für andere Zwecke benutze ich es eigentlich fast nicht, aber da eben rauf und runter. Das ist ein tägliches Workhorse für uns.
Ja, und du sagtest ja eben auch gerade schon, das Kompilieren von dem Code. Also der Code ist ja Textform. Für viele, die ja wahrscheinlich keine Softwareentwickler sind, ist es vielleicht auch mal spannend, sich da reinzudenken, wie entwickelt man eigentlich Software und was bedeutet der Begriff Kompilieren? Das ist ja für jemanden, der das nicht täglich tut, vielleicht auch bei uns hier intern, nicht immer gang und gäbe. Was genau steckt eigentlich dahinter? Also wie interagierst du mit ChatGPT? Also jetzt mal ganz konkret, was sind so die Anwendungsfälle? Es ist ja ein Chat, also wie sprichst du mit ChatGPT? Was sind dann die quasi Ergebnisse, die daraus kommen? Und was bedeutet dann das Kompilieren für diejenigen, die das nicht kennen?
Okay, das ist natürlich, ja, alles.
Wir machen alles hier mal einmal ChatGPT für Softwareentwicklung 101. Okay. Wir holen jetzt alle ab.
Okay, also das Mittel, mit dem man Softwarequelltext schreibt, das heißt auch schon so, ist Text. Das sind bestimmte Anweisungen, Anweisungen für den Computer, aus dem ein Programm erzeugt wird. So kann man es vielleicht am einfachsten sagen. Es sind Algorithmen, Datenstrukturen und so weiter. Es ist aber immer Text. Und dieser Text wird übersetzt von einem weiteren Programm, Compiler, in ausführbaren Code, den der Computer als Programm ausführt.
Also es ist quasi wie so eine Übersetzung.
Es ist eine Übersetzung, das wird kompiliert. Compile heißt letzten Endes übersetzen
verstehbare Sprache.
In Computerbefehle letzten Endes. Ja, Computer kann nur Nullen und Einsen und das ist eine hohe Abstraktionsebene. Und die verschiedenen Programmiersprachen haben bestimmte unterschiedliche Syntax, unterschiedliche Befehle, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche und so weiter. Aber am Ende des Tages ist immer Text, über den man kommuniziert. Und eben auch mit diesem System. Und man schreibt also dem System Anweisungen und ja, so, und der Computer kompiliert, also das ein Tool, das nennt sich Compiler, das übersetzt es dann in Binärcode oder Interop-Code oder wie auch immer.
Ja, okay, und das heißt, wenn du dann mit ChatGPT arbeitest, hast du ja wahrscheinlich eine bestimmte Fragestellung, sonst würdest du es ja nicht nutzen. Was sind da für typische Anwendungsfälle und Beispiele, wofür du ChatGPT im Prozess oder im Ablauf der Softwareentwicklung oder im Softwareentwicklungsalltag, sag ich mal so, nutzen würdest?
Also die Bandbreite ist da sehr groß. Häufig ist es, also man muss sich ChatGPT vorstellen wie einen, ja, Junior-Entwickler mit unbegrenztem oder nahezu unbegrenztem Wissensschatz. Der ist nicht unbedingt Meister in allem, aber er hat eine enorm große Wissensbasis und man kann ihm eine Frage stellen zu einem bestimmten Problem, das man ihm spezifiziert, das als Texteingabe, und er generiert daraus eine Antwort. In der Regel Programmcode, aber man kann auch zum Beispiel sich allgemeine Überblicke über bestimmte Themenbereiche geben lassen. Das benutze ich ehrlich gesagt nicht so ganz so viel. Für mich in der Praxis steht meistens habe ich ein Problem oder eine Aufgabenstellung zu lösen und ich habe meistens einen Lösungsweg, der mir so grundsätzlich vorschwebt, auf Basis einer bestimmten Technologie in einem ganz bestimmten Kontext. Meistens validiere ich das gerne nochmal mit ChatGPT, ob es noch einen eleganteren oder einen anderen Lösungsweg gibt. Dann ist es und gucke mir an, was er mir da so liefert. Das ist meistens recht gut verwertbar und ich kann mich am Ende entscheiden, wie die konkret zu implementierende Lösung dann tatsächlich aussieht. Dann ist es natürlich so auch bei der Fehlersuche. Wenn man eine sogenannte Exception-Meldung, das ist ein unnormaler Zustand in der Software, da gibt es in den Logdateien gibt es entsprechende Meldungen dazu, kann man jedenfalls einen Hinweis drauf bekommen oder eine Erklärung da bekommen, was denn die Ursache gegebenenfalls sein möge. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn es um den Einsatz von Drittbibliotheken geht oder von Exception-Meldungen, die eben nicht allgemein üblich unbedingt sind. Und was ich auch sehr viel tue, ist, ich analysiere auch fremden Source-Code, also insbesondere Open-Source-Bibliotheken, die sehen wir alle durch, soweit das sinnhaft ist. Und um zu verstehen, wie es intern funktioniert. Und man kann auch durchaus ein Textfragment aus einem Open Source in diesem Fall zum Beispiel, wir vertrauen ChatGPT grundsätzlich keine vertraulichen Daten an, keine Dinge, die in irgendeiner Weise bei der Konkurrenz landen könnten oder sonst geheim sind. Aber bei Open Source ist das zum Beispiel nicht so und man kann sich Funktionen erklären lassen. Man kann Analysen machen und ähnliches. Und dafür benutze ich das auch.
Mega, vielen Dank. Hast du vielleicht noch mal ein konkretes Fallbeispiel aus der Vergangenheit, was wir natürlich auch so offen teilen können und wollen, ohne dass jetzt sozusagen unsere Konkurrenz hier ganz Ohr wird? Wir sind da natürlich ganz offen, aber und haben nichts zu verbergen, sondern haben ganz viele spannende Dinge in der Schublade. Aber vielleicht ein Beispiel, wo du denkst, Mensch, ja, das ist irgendwie relativ allgemeingültig, abstrakt, aber veranschaulicht eigentlich total schön, wie ChatGPT eben uns als auch ja recht kleine Firma eben auch Dinge ermöglicht zu programmieren, die wir vielleicht so vorher gar nicht, sage ich mal, in einer gewissen Zeit oder in einer gewissen Art hätten machen können.
Genau, da fällt mir ein Beispiel natürlich ein. Wir hatten vor einiger Zeit die Anforderung, dass wir unsere Grids, das sind die Listenansichten in unserer Hauptanwendung, etwas bedienerfreundlicher machen wollten, insbesondere konfigurierbar. Und das kennt man aus anderen Anwendungen auch und das wollten wir auch gern haben. Und dabei ging es darum, das sind HTML-Tabellen am Ende des Tages, dass man die Spalten in diesen Listenansichten ein- und ausblenden und per Drag-and-Drop möglichst, also mit der Maus, verschieben kann und das ganze Ergebnis auch gespeichert und auch die Ansicht entsprechend wieder korrekt aufgebaut wird. Und das war etwas, was unsere Grid-Komponente, das ist ein Server-Grid, das auf dem Server bei uns gerendert wird, von Haus aus nicht mitgebracht hat und für das wir eine Lösung brauchten. Und ich habe mir dann angesehen, Wie kann man das realisieren? Das besteht aus mehreren Komponenten, natürlich dem Serverteil, den haben wir ohne ChatGPT programmiert, aber insbesondere auch dem UI. Und das war ein etwas längerer Prozess. Ich habe mir zunächst angesehen, was können wir mit JavaScript, was man an dieser Stelle dann einsetzen muss, wenn es um Interaktion geht, erreichen. Welche Komponenten könnten wir einsetzen, um dieses Ergebnis am Ende zu erzielen? Habe eine Zeit lang gesucht, habe teilweise Lösungsansätze gefunden in Drittkomponenten. Es ist immer billiger, eine Drittkomponente zu verwenden und das Rad nicht nochmal neu zu erfinden. Aber für beide Anforderungen, also das Ausblenden von Spalten und das Verschieben per Drag and Drop mit entsprechender User, also mit dem UI-Feedback und so weiter, das gab es nicht. Also haben wir diesen Ansatz erstmal auf Eis gelegt das war natürlich eine prima Gelegenheit, mal auszuprobieren. Wie ist das eigentlich, wenn man etwas komplett Neues mit ChatGPT entwickeln kann? Weil man kann ihm ja Anweisungen geben und er kann Code generieren und dann müsste es ja eigentlich auch möglich sein, tatsächlich auch neue Software, nur einen kleinen Teilausschnitt aus der Gesamtanwendung mit mehreren 100 Millionen mit mehreren Hunderttausenden, so. Also etwa eine halbe Million Codezeilen haben wir. Da eine Erweiterung abstrakt herauszulösen und von ChatGPT entwickeln zu lassen. Und konsequent von A bis Z. Daran habe ich unter anderem auch gelernt, wie man am besten solche Szenarien adressiert. Ich habe nämlich das so gemacht, wie man das üblicherweise machen würde. Ich habe ein Anforderungsdokument geschrieben, das war eine halbe Seite lang, das passte noch so in seine Tokenlänge auch so rein, mit den Einzelaspekten, welche Technologie, welche JavaScript-Frameworks kommen zum Einsatz, wie was möchte ich an Technologie benutzen und was soll es können. 1, 2, 3 und so weiter und bitte dies und das noch, dann braucht man noch einen entsprechenden State-Mechanismus, der am Ende das Ergebnis des internen Zustandes an den Server übermittelt, damit der Java-Teil am Ende diese Information benutzen kann, um sukzessive dann also die Ansicht entsprechend neu aufzubauen. Mit verschiedenen Einzelfällen, also es war relativ kompliziert, was zu lösen war. Nun, ich habe ihm dieses Anforderungsdokument gegeben und er ist völlig gescheitert daran. Er hat gesagt, das ist ja, so funktioniert das nicht und hat mir dann so allgemeine Hinweise gegeben, wie man denn ein solches Problem lösen kann. Das war aber nicht das, was er sollte. Also bin ich dabei gegangen und habe ihm Schritt für Schritt, wie mit einem Menschen eigentlich im Grunde auch, habe ihm gesagt, pass mal auf, ich brauche eine Komponente. Die soll geschrieben sein in JavaScript, Bibliothek sage ich jetzt nicht im Einzelnen, die soll erstmal Folgendes können. Ich muss wissen, es geht um Spalten. Ich habe ihm eine Dummy-Seite sozusagen HTML erstellt und habe ihm den Code von dieser Dummy-Seite gegeben. Pass mal auf, so sieht das aus. Und ich möchte jetzt diese Spalten verschieben können mit JavaScript. Und dann hat er mir erstmal einen Stub von dieser Komponente generiert, mit aber schon einem Teil dieser Funktionalität. Und so bin ich Schritt für Schritt immer weiter durchgegangen. Ich habe dann immer eine weitere Funktion ihn noch dazu implementieren lassen. Der große Vorteil dabei bei ChatGPT ist, dass er den Kontext der Unterhaltung auch behält. Das heißt, er weiß noch, was man ihm vorher gesagt hat. Das brauchen wir ihm nicht nochmal neu zu sagen. Er kennt sein Ergebnis und kann das dann iterativ verbessern. Und das war sehr erfolgreich eigentlich. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert. Was ich jetzt schon sagen kann, die damalige Version ChatGPT 3.5, die auch in der öffentlichen Version, also die man frei ohne Lizenz weitere Kosten bekommen kann, die war eigentlich noch relativ rudimentär. Die hat noch sehr viele Fehler gemacht und auch Code generiert, der so nach meinem Eindruck jedenfalls nicht unbedingt professionell war. Das hat sich mit ChatGPT 4 ziemlich geändert. ChatGPT 4 gibt es nur in der kommerziellen Version, aber die hat einen erheblich größeren Leistungsumfang. Und mit der kann man wirklich auch robust arbeiten. Es ist etwas langsamer und natürlich ist der ganze Prozess auch etwas langsamer, aber er hat am Ende nach ein oder zwei Tagen zum Erfolg geführt. Wir haben also diese Komponente am Ende tatsächlich einsetzen können, haben die natürlich auch getestet, auch validiert und so weiter. Und es ist auch nicht so, dass ich JavaScript nicht könnte. Also ich verstehe schon, was er da gemacht hat. Und setzen die inzwischen auch produktiv in unsere Anwendung ein. Funktioniert wunderbar und macht genau das, was wir wollen. Und das war also für mich selber auch, ich habe auch an der Uni KI mich beschäftigt mit juristischen Themenfeldern damals und der Frage, inwieweit sind juristische Entscheidungen denn von KI überhaupt zu lösen und ist das eigentlich rechtskonform und solchen Dingen. Und man war lange Zeit eigentlich der Meinung, das sei in diesem Bereich schwierig und es gab auch lange Zeit keine wirklich signifikanten Durchbrüche oder Fortschritte, also von Alexa oder Siri oder meinetwegen Cortana auch nochmal abgesehen, die ich persönlich eigentlich nicht so viel benutzt habe. Aber hier ist KI tatsächlich mal in mein Leben getreten und hat mich auch staunen lassen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin schon lange dabei.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Ausführungen. Ich bin natürlich auch total begeistert, weil das ein Wunsch war von Kunden, den wir schon immer wieder gehört haben und auch schon länger gehört hatten. Und alleine wegen der Komponente, die du genannt hast, gab es eben Schwierigkeiten, das umzusetzen und diesen Kundenwünschen entgegenzukommen oder denen nachzukommen vor allen Dingen. Umso cooler ist es, dass wir jetzt genau diese Art von Wünsche ganz neu nochmal untersuchen können, weil wir in der Softwareentwicklung oder sage ich mal im Produktmanagement / in der Softwareentwicklung ja sehr stark versuchen, sehr kundenzentriert unsere Wünsche, also die Wünsche unserer Kunden aufzunehmen, um für unsere Kunden unsere Produkte und Lösungen so gut wie möglich weiterzuentwickeln, dass sie den größten Mehrwert für die Kunden haben. Und ich bin ja selber keine Softwareentwicklerin, sondern hauptsächlich Anwenderin von Software. Und das ist eben genau das Thema. Man denkt so, ja, aber das kann ja wohl nicht sein. Das muss doch gehen. Wieso? Diese anderen Tools haben das doch auch. Das ist doch lächerlich. Das muss doch gehen. Wieso? Die können das doch alle. Aber es ist eben dann meistens doch super kompliziert, was sozusagen unter der Motorhaube ist, ja, oder im Maschinenraum vom Segelboot. Und es ist eben auch eine große Abhängigkeit in den Softwarekomponenten, die man halt zu einem Zeitpunkt X mal ausgewählt hat. Und das lässt sich nicht immer so leicht ändern. Von daher finde ich es einfach nur mega cool, dass wir durch ChatGPT und möglicherweise auch weitere Tools in der Zukunft die Möglichkeit haben, das bisherige Portfolio zu erweitern und auch zukünftige Wünsche und Ideen noch, also ganz anders und neuartig einbringen zu können. Und wie gesagt, ich freue mich so, dass ihr vor allen Dingen alle auch so Spaß dabei habt, es zu nutzen. Und man lernt ja auch deutlich was dabei. Wir haben ja auch noch einen anderen Teil, in dem wir ChatGPT woanders nutzen, hier bei uns intern. Und da habe ich auch sehr viel Erfahrung schon sammeln dürfen. Und also ich lerne viel dadurch und bin begeistert, so wie du, und im Staunen, was es ausspuckt, in welcher Geschwindigkeit vor allen Dingen. Also es ist nicht so, dass man selber niemals drauf gekommen wäre, aber bestimmt nicht innerhalb von 5 Sekunden in der Ausführlichkeit und in der Menge. Also ich bin selber total erstaunt, aber auch total begeistert. Und ich finde es total cool, wie wir hier intern vor allen Dingen die Möglichkeiten uns angucken. Natürlich auch kritisch evaluieren, wofür ist es gut, wofür nicht. Was sind vielleicht auch die Rahmenbedingungen, Vertraulichkeit, Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse etc. Aber vor allen Dingen, was sind die Möglichkeiten? Und da wäre ich auch schon so Richtung Ende bei unserem kleinen Teil. Was sind so deiner Meinung nach vielleicht nochmal positiv gesehen die größten Vorteile, die du für euch in der Softwareentwicklung siehst, in der Nutzung von ChatGPT, aber wo hast du auch vielleicht so ein bisschen Bedenken oder Bauchschmerzen oder vielleicht auch Sorgen, was nicht ganz so optimal ist, aber vielleicht noch werden könnte oder wo du es vielleicht auch eher ein bisschen kritisch siehst?
Also wie gesagt, ich bin von ChatGPT insgesamt begeistert, das hätte ich selber so nicht gedacht, weil ich eigentlich, was solche Dinge anbetrifft, eben auch einen relativ kritischen Ansatz grundsätzlich habe. Ich gucke erstmal, ob das wirklich so, weil es ist natürlich schon fast wie Magie eigentlich, nicht? Auf jeden Fall, es ist ein Hilfsmittel, das ich täglich einsetze und vor allen Dingen, was mir ermöglicht, eben auch Dinge in kürzerer Zeit zu erledigen, die normalerweise eine langwierige Recherche und das Studium von Büchern oder Tutorials oder ähnlichen voraussetzen würden. Es ist so, dass wir Full-Stack-Entwicklung machen. Wir machen also vom Frontend bis zu SQL und mehrere Datenbanken und Ähnlichem machen wir im Grunde alles. Das ist ein Skillset, das die Entwickler bei uns mitbringen müssen. Und das ist so viel, auch nach 25 Jahren und Zertifizierung und hier und da, gibt es immer Bereiche, in denen man nicht genau weiß. Auch weil sich die Frameworks ändern, weil sich die Technologie ändert, weil jede Microsoft SQL Server funktioniert anders als Oracle und ähnliche Dinge. Und man kann nicht in allem Experte sein. Und es ist aber durchaus so, dass man beurteilen kann, wenn jemandem eine Antwort vorgeschlagen wird, ob die denn so in sich stimmig ist. Und man kann sie vor allen Dingen auch validieren und verifizieren. Und da ist das eben ein super Hilfsmittel, weil eben der Wissensschatz, auf den man zugreifen kann, viel größer ist, als was man aktiv und präsent an Wissen so täglich hat. Wie gesagt, die Sorgen gab es natürlich ganz zu Anfang, als der Hype noch so richtig im Gange war. Das war ja eine bahnbrechende Zeit, auch gerade so die ersten Monate, war natürlich, was macht das mit den Entwicklern? Werden die Entwickler jetzt überflüssig? Und da kann ich sagen, also diese Sorge habe ich definitiv jetzt nicht mehr. Die hatte ich eigentlich auch so nie. Aber natürlich ist es immer also gab es Statistiken, dass man welche Berufe denn jetzt in welchem zeitlichen Rahmen eventuell obsolet werden könnten. Und bei den Softwareentwicklern kann ich sagen, das ist auch aufgrund der technischen Beschränkungen, aber auch grundsätzlich, glaube ich, nicht zu erwarten. Es wird allerdings die Leute, die produktiv tätig sind in der Softwareentwicklung, wird es besser machen im Zweifelsfall, weil sie eben ihre Fähigkeiten deutlich erweitern können. Man muss nicht alles immer wissen, man muss es aber kontrollieren können und man hat einen viel größeren Zugriff auf Wissen, das man früher bei Stack Overflow oder sonst im Internet recherchiert hat oder über das man auch gar nicht verfügte. Und ich bin auch kein Experte in JavaScript, das ist jetzt nicht gerade meine Lieblingssprache, aus verschiedenen Gründen, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich kann das zwar, aber da bin ich eben okay, aber bin ich jetzt kein Master drin oder sowas. Und zum Beispiel bei der Entwicklung dieser Grid-Komponente hat er mir aber geholfen, weil er auch einfach viel mehr wusste über das JavaScript-Umfeld, also über dieses JavaScript-Bibliothek, wie man Drag-and-Drop implementiert und wie das dann auch so umgesetzt werden kann, dass das also wiederverwendbar ist und so weiter. Das ist etwas, was ich mir auch hätte beibringen können. Das hätte jetzt auch nicht ewig gedauert vielleicht, aber das war deutlich angenehmer, das im Grunde interaktiv mit dem Tool zu lösen. Und ich glaube auch, dass in der Softwareentwicklung an der Nutzung von KI niemand mehr vorbeikommt und jeder Entwickler letzten Endes dringend geraten ist, sich damit zu beschäftigen. Man muss es nicht für alles einsetzen, es unterstützt einen, es ersetzt einen nicht. Und insgesamt wird die Reise in dieser Richtung auch noch deutlich weitergehen. Wir experimentieren auch mit Tools, die auf OpenAI und anderen Technologien basieren, auch direkt in unseren Entwicklungsumgebungen. Die können dann zum Beispiel solche Sachen machen wie Kommentare schreiben zu Methoden, was relativ nervig immer ist, aber auch so, dass es also standardisierte Qualität liefert. Also dass das Ergebnis, Kommentare sind mal so, das weiß jeder, der in der Praxis eine längere Zeit tätig war. Was es super kann, ist zum Beispiel Commit-Messages aus dem Diffset, das also bei einem Push oder beim Commit auch nur dem zugrunde liegt, kann es also eine Analyse machen der geänderten Stellen und kann also einen längeren Text schreiben, indem es die lesbar zusammenstellt und dokumentiert. Das ist mal eine schöne Sache. Es kann Refactoring-Vorschläge machen. Das ist so ein bisschen, unsere Tools sind also die modernsten, die es im Moment gibt und auch die besten, so nach meiner Einschätzung. Die können schon sehr viel. Die haben auch noch weitergehende Analysemöglichkeiten, aber kann immerhin Vorschläge machen, auch im Kontext der IDE, weil er den Zugriff auf den Source Code an dieser Stelle direkt hat. Das kann an der einen oder anderen Stelle, da sind die Tools noch nicht ganz so weit wie ChatGPT, würde ich mal sagen. Aber auch das ist, also GitHub Copilot zum Beispiel oder auch JetBrains AI Assistant. Das wird aber auf jeden Fall kommen. Und so wie in Office wird das eben auch in der Softwareentwicklung zum täglichen Toolset gehören, das man benutzt. Und deswegen sollte man auch überhaupt nach dem Motto oder nach der grundlegenden agilen Prämisse Embrace Change, sollte man diesen Entwicklungen aufgeschlossen gegenüberstehen. Sie werden nicht wieder weggehen. Und man muss damit zurechtkommen und man sollte sie möglichst dann auch gern haben.
Vielen Dank, Christian. Ich kann das nur bestätigen und unterstützen. Ich sehe es auch so, Embrace Change ist ja bei uns intern sowieso ein Lebensmotto bei LeCare. Und ich glaube auch überhaupt nicht, dass Entwickler ersetzt werden, genauso wie in einer vorherigen Podcast-Folge, wir ja auch schon diskutiert haben, ob die Juristen ersetzt werden, weil vor allen Dingen es essentiell ist, dass man überhaupt weiß, was man ChatGPT in dem Kontext fragt und insofern prompted, ja, und aber auch dazu in der Lage ist, die Ergebnisse zu evaluieren, also die Qualitätssicherung tatsächlich zu tätigen. Und allein die letzten paar Dinge, die du gerade erzählt hast, ist für mich etwas nicht ganz so leicht nachvollziehbar, beziehungsweise wenn ich mir die Frage stellen würde, wie würde ich das denn als Nicht-Software-Entwicklerin mit ChatGPT dann bearbeiten und evaluieren? Keine Chance. Also von daher, nicht nur die Juristen, sondern auch alle Entwickler können es als Riesenchance sehen, als Unterstützung. Und ich bin ganz begeistert und schon sehr gespannt, was wir bei LeCare vor allen Dingen in den nächsten Jahren alles noch mit AI, in welcher Form, in welcher Toolform auch immer, entwickeln werden für unsere Kunden, für unsere LeCare-Community. Und daher bedanke mich ganz herzlich bei dir für den ganz tollen Einblick und freue mich schon auf die nächsten Projekte, die wir gemeinsam mit diesen tollen Tools erstellen werden. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank auch von mir. Das ist mir ein Vergnügen.
Wunderbar. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal beim LeCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leCare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeCare Podcast. Stay tuned!